Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Wir haben die Woche nach der E3, ich habe ein bisschen Schlaf nachgeholt und kann mich jetzt wieder voll auf Spiele stürzen. Und ich habe auch schon während der E3 ein Spiel gespielt, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe, nämlich Vampire mit Y geschrieben von Don't Not, das Studio, das uns Remember Me gebracht hat und natürlich das wunderbare Life is Strange. Und ich habe das auf der Gamescom die letzten 2 Jahre schon immer so ein bisschen begutachtet und war sehr heiß drauf auf dieses Spiel. Und ich glaube, auch mein heutiger Gast hat sich auch sehr auf dieses Spiel gefreut. Wunderschönen guten Morgen, Florian.
Einen wunderschönen guten Morgen. Und ja, du liegst natürlich richtig. Ich bin da auch auf jeden Fall sehr heiß gewesen auf das Spiel.
Du bist Flo Zandt und du sagst vielleicht noch mal ein paar Takte zu dir, weil du warst noch nicht bei uns zu Gast hier im Podcast.
Nee, ganz genau. Also ich bin tatsächlich schon schreibenderweise in der, ich sag mal, Spieleszene schon länger unterwegs. Ich habe früher für einige kleinere Blogs geschrieben. Vielleicht kennen die einen oder anderen noch, zum Beispiel I Am Gamer, das gab's mal eine Zeit lang. Und dann bin ich auch vor ein bisschen so 1-2 Jahre vor dem Ende von Superlevel auch bei Superlevel eingestiegen.
Da haben wir uns gerade verpasst. Wir sind gerade weg, dann bist du dazugekommen, ne? Du warst einer der Youngbloods dann so
quasi. Ja, ganz genau. Ich habe quasi noch die glorreiche Endzeit mitbekommen und bin dann quasi nahtlos zu Lost Levels rüber, was ja quasi auch, ja, auf jeden Fall ein kleinerer Ansatz ist und ein bisschen anderer Ansatz auch als bei Superlevel. Und genau, nach einem kurzen Ausflug in der Gaming-PR bin ich jetzt auch wieder in Anführungsstrichen semi-professionell als freier Autor unterwegs und schreibe unter anderem für die GameStar, wie du ja auch.
Genau, also wir sind wieder Kollegen und deswegen herzlich willkommen hier im Podcast und lass uns über Vampire reden, denn es gibt sehr viel zu besprechen. Kurz zur Prämisse, Vampire ist das neue Spiel von Don't Not, haben wir ja schon gesagt, französisches Studio. Und wer die beiden Vorgänger kennt, der weiß, dass dieses Studio sich gerne neu erfindet. Das ist einer der Sachen, die ich bei denen total gerne mag. Also sowohl Remember Me als auch Life is Strange als eben jetzt auch Vampire. Das ist keine Serie, dass man irgendwie sagt, naja, das ist halt das Studio, was immer irgendwie Dark Souls-artige Spiele macht. Oder das ist ein typisches Adventure-Studio oder sowas in der Art. Also gerade nach Life is Strange hätte man ja eigentlich erwarten können, dass sie auf dieser Schiene, dass sie sich jetzt gefunden haben. Weil bei Remember Me hatte ich so das Gefühl, da wussten sie noch nicht so richtig, was sie für Spiele machen wollen. Life is Strange war dann der absolute Knaller. Sie haben einen Volltreffer gelandet. Aber Vampire geht jetzt tatsächlich wieder in eine andere Richtung. Und es hat mich dann doch etwas überrascht, dass sie sich so unbedingt immer neu erfinden wollen und gar nicht so sehr ihre Formel ausbreiten und wiederholen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Also ich hatte auch erst auf den zweiten Blick quasi überrissen, dass es quasi eben von Don't Not kommt, dieses Spiel. Und ich finde das aber auch eben gerade so interessant, weil wir stecken halt, natürlich auch schon seit längerem, aber in dieser ewigen Flut aus Sequels und Prequels und man bemüht sich halt einfach so diese erfolgreiche IPs auf Biegen und Bechen weiterzuführen, was dann aber im Endeffekt manchmal einfach in Spielen resultiert, die einfach nicht mehr interessant sind. Und deswegen ist es halt schon relativ erfrischend, dass dann schon so ein Studio, das jetzt nicht ein super kleines Studio ist, aber auch kein AAA-Studio, dass das sich halt wirklich sagt, okay, wir probieren uns einfach mit jedem Spiel mehr oder weniger neu aus und probieren neue Gameplay-Elemente aus. Und das finde ich auf jeden Fall ein super, super Ansatz für die, ja, für die,
die für uns Spieler auf jeden
für
Fall.
Für uns Spieler, ja, genau.
Und sie machen ja Life is Strange 2, so ist es ja nicht. Also sie bleiben da ja dran und ich glaube auch, dass Life is Strange 2 kein Open-World-Action-Rollenspiel wird oder sowas.
Wahrscheinlich.
Vampire ist aber tatsächlich das ein Action-Rollenspiel mit Betonung auf Action. Erinnert tatsächlich so ein bisschen an, naja, vielleicht so die Mass Effect-Spiele. Also man hat sehr viele Dialoge. Es ist ein Rollenspiel, was auf sehr, sehr stark auf Dialogen und Interaktionen mit anderen Menschen basiert. Und du hast aber auch einen Action-Part, so wie es bei Mass Effect eben dieser Third-Person-Shooter-Part ist, ist es halt hier ein Vampir, der mit Waffen und mit seinen Zähnen und natürlich auch mit Vampir-Skills sich durch die Gegend meucheln kann. Und wie würdest du es denn gewichten? Ist es eher ein Actionspiel oder ist es eher ein Rollenspiel mit leichten Action-Einschlägen?
Also ich würde schon eher Letzteres sagen, auf jeden Fall. Also ich meine, klar, du hast natürlich viel du bist schon viel, viel auch gegen Widersacher unterwegs, sage ich mal. Aber die wirklich, ohne viel zu viel spoilern zu wollen, die wirklich gewichtigen Kämpfe, die kann man auf jeden Fall, kommen nicht so häufig vor. Also es gibt es nicht so, keine Ahnung, 20 Minibosse und 10 Endbosse so ungefähr. Und deswegen würde ich schon eher sagen, dass es gerade auch eben in ja, in den Dialog Aspekten und den Rollenspielaspekten auf jeden Fall stärker zu gewichten ist, meiner Meinung nach.
Aber da müssen wir unbedingt ausführlich drüber reden, weil das ist auch einer der Probleme dieses Spiels. Also sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche. Aber nochmal kurz zur Ausgangslage. Es ist kein Vampirspiel zu irgendeiner offiziellen Lizenz, so wie es damals das wunderbare Vampires Blood Masquerade, wie hieß es? Masquerade Bloodlines?
Vampire the Masquerade Bloodlines, genau.
The Masquerade Bloodlines, genau. Das basierte ja auf einem alten Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. Vampire ist jetzt wirklich eine komplett eigene Geschichte. Wir spielen den Arzt Dr. Jonathan Reed, der aus dem Ersten Weltkrieg zurückkommt in London, in seiner Heimatstadt, und dort zufällig leider, den Krieg hat er zwar überlebt, aber er wird dann dort von einem Vampir gebissen und in ein Massengrab geworfen. Das ist 1918 und London ist nicht nur geplagt vom Ersten Weltkrieg, die Soldaten, die da zurückkehren, sondern auch von einer spanischen Grippe. Also basiert auf echten Ereignissen natürlich auch, mhm. Bis auf die Vampire, das wissen wir nicht, ob das so stattgefunden hat, aber diese spanische Grippe, die legt die Stadt wirklich komplett lahm, was natürlich ganz gut ist, weil der Jonathan Reed dann als Vampir wieder aufwacht, nicht so genau weiß, was los ist und die Nacht ja sowieso dann dafür nutzen kann, aber nachts ist überall Quarantäne und so weiter, also auch ein etwas leichteres Spiel für die Level-Designer, weil London mit tausenden Millionen von Menschen zu gestalten, ist dann doch etwas schwierig. Ja. Also sie haben einen ganz cleveren Kniff gewählt, dass du nur nachts unterwegs sein kannst als Vampir und die Straßen relativ leer sind, bis auf ein paar Wachen, die rumlaufen, weil eben die Begründung existiert, spanische Grippe, Quarantäne ist ausgerufen und es laufen eigentlich nur Gegner durch die Stadt, bis auf ein paar NPCs, die da noch so rumstehen. Mhm. Finde ich für ein kleines Studio aber völlig legitim, sowas auch zu machen, weil atmosphärisch ist das Spiel der Hammer. Also das trifft sich irgendwie genau richtig. Diese Story mit dieser Prämisse und mit diesem Vampir-Setting, das passt wunderbar zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das Setting ist auch, finde ich, in der Hinsicht total unverbraucht. Und da so gerade dieses Flair, wenn man auch durch die Straßen streift sozusagen, das finde ich auch total super. Und das macht auch, wie du schon sagtest, macht überhaupt nichts, dass es quasi dann verhältnismäßig menschenleer ist tatsächlich. Weil meiner Meinung nach Donut da auch sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Diesen kleinen Teil von London, den man ja bereist, also ist ja quasi hauptsächlich im East End angesiedelt, den halt wirklich auch, ja, also schön detailreich auszugestalten. Und da haben sie wirklich meiner Meinung nach wirklich großartige Arbeit geleistet mit ganz vielen kleinen Details, um so eine schöne Welt zusammenzubauen, eine schöne Spielwelt.
Absolut, unglaublich stimmig, überall sind so zerrissene Propagandaposter, dann liegen natürlich auch so Wagenkarren rum, die zerbrochen sind. Und man hält sich relativ viel in der Stadt auf, weil man eben auch durch diese Stadt nur noch zu Fuß unterwegs ist. Es gibt keine Schnellreisepunkte, es gibt kein Taxi oder sowas, was du nehmen kannst, keine Pferde, keine Kutschen. Also du bist sehr viel zu Fuß unterwegs und sie machen das so ein bisschen wie bei GTA früher, dass du halt die Stadtbereiche hast und bestimmte Teile sind halt noch gesperrt, da kommst du halt nicht hin oder da sind noch die Gegner zu stark, sodass du dich erstmal in einem kleinen Bereich aufhältst und halt nach und nach über den Verlauf der Geschichte dann auch die anderen Stadtteile erkundest. Und die Stadtteile sind auch im Fokus der Geschichte, weil die Charaktere direkt mit den Stadtteilen verbunden sind. Also du hast so eine Übersichtstafel und die Ausgangslage vom Spiel ist, du bist ja eigentlich ein Arzt. Dann stellst du fest, du bist Vampir und bist aber eigentlich dann auch angestellt in einem Krankenhaus. Im städtischen Krankenhaus bekommst du einen Job und du hast als Spezialgebiet die Erforschung von Blut und Bluttransfusion und so weiter. Also eigentlich die ideale Ausgangslage für den Dr. Reed, herauszufinden, ob man nicht vielleicht eine Heilung finden kann. Also so diese Ausgangsfrage, ich bin ein Vampir, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt diese Macht ausnutzen und alle Menschen töten, sondern vielleicht auch mehr über dieses Phänomen erfahren. Was macht es mit mir, mit meinem Körper? Warum gibt's diese Krankheit oder ist es überhaupt eine Krankheit? Ist es vielleicht heilbar? Und diese Fragen, die da aufgeworfen werden, die dann auch in dieser Person des Dr. Reeds ja auch durchaus einen glaubwürdigen Charakter haben, weil er völlig wie wir halt auch in diese Rolle geschmissen wird und dann diese Fragen auch stellen kann. Das finde ich super spannend bei diesem Spiel. Aber ob sie so alle gelöst und gefragt und gut beantwortet werden, ist halt die zweite Frage bei diesem Spiel.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also es ist, was auch schon diverse Reviewer auch angemerkt haben, ist zum Beispiel, wo das halt dann so ein bisschen ein bisschen bröckelt, sag ich mal, dieses Bild, ist, dass halt die NPCs quasi sozusagen, wenn du halt vor ihnen irgendwelche Kisten ausräumst oder dass sie also gar nicht drauf reagieren und dass du halt teilweise, also teilweise hast du quasi die Bereiche zwischen diesen sicheren Zonen, wo sich die ganzen NPCs aufhalten, also die freundlichen NPCs und den Zonen, in denen halt Gegner sind, die sind halt teilweise rein optisch teilweise nur so durch ein paar Meter getrennt. Das heißt, du könntest theoretisch in einer von diesen gefährlichen Zonen sozusagen irgendeinen Blutspeer auf den Gegner schleudern und theoretisch könnte das ein NPC sehen, der irgendwie 15 Meter weiter ist, aber das spielt quasi da gar nicht so mit rein, sozusagen. Das ist natürlich dann so ein bisschen, wo das halt, ja, dieser Ansatz so ein bisschen bröckelt. Das ist,
ja. Nicht nur da leider. Aber fangen wir mal bei den positiven Aspekten an. Also diese Charaktere, es gibt in jedem Gebiet, keine Ahnung, 10, 15 Charaktere oder so, mit denen du wirklich ausufernd reden kannst und reden musst. Die sind dann immer so aufgebaut wie so ein Familienstammbaum. Also du siehst dann, welche Charaktere haben irgendwie ein verwandtschaftliches Verhältnis, Bruder, Schwester, Mutter, Kind, Partner. Also das sind so aufgelistet in deinem Menü und du findest immer mehr über diese Charaktere raus. Also du unterhältst dich dann mit der Krankenschwester, findest dann raus, dass die was mit dem einen Arzt hat heimlich oder draußen steht dann eine Wache rum, mit der kannst du reden. Du findest einen kleinen Kriminellen, einen kleinen Ganoven, den du irgendwie dann auch quasi eine Medizin geben kannst, erfährst dann was über sein Familienleben, über seinen Hintergrund. Und diese Dialoge sind wirklich, das muss man echt mal ausdrücklich loben, die sind mit allen Charakteren, mit denen du sprichst, die sind alle gut geschrieben, die sind alle spannend und ich finde auch, dass die Charaktere, also es ist komplett vertont auch, die sind alle ganz toll gesprochen mit unterschiedlichen englischen, britischen Akzenten und so weiter, aber die sind alle spannend, weil die sind eben nicht nur so schwarz-weiß, also auch der Kleinganove hat irgendwie eine interessante, eine charmante Seite, der hatte früher dann eben auch vielleicht eine schwere Kindheit oder so weiter, ja, da sind Leute dabei, die auf den ersten Blick unsympathisch sind, aber wenn du dich ein bisschen mit ihnen unterhältst, dann blickst du irgendwie auch so ein bisschen dahinter und du musst diese ganzen Sachen ja gar nicht rausfinden, aber du kannst sie rausfinden und kannst eben auch ein bisschen nachbohren und nachfragen und das hat mich wirklich stundenlang motiviert, mich mit diesen Charakteren zu unterhalten und mehr über deren Leben und über deren Beziehung und auch eben deren Rolle in dieser Welt irgendwie zu erfahren. Also super, super, super gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch super interessant finde, ist, dass du teilweise ganz unerwartet dann auf Querverweise stößt sozusagen, wenn du halt dich mit einem Charakter in einem Viertel unterhältst und der dann vielleicht dir sozusagen im Gespräch was über einen anderen Charakter mitteilt und was du quasi nicht vorher hättest erahnen können, dass dieser Charakter dir gerade was über diesen anderen Charakter erzählt. Das zeigt auch ganz schön, wie stark verwoben so diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Viertelgesellschaft ist, dass man irgendwie, also das ist halt so eine Gemeinschaft quasi, die einfach da meiner Meinung nach sehr glaubhaft aufgebaut wird. Und was ich auch vor allem finde, ist, dass halt, also da merkt man dann, das ist vielleicht so der einzige Aspekt, wo man so ein bisschen die Handschrift von Don Knott merkt, wo sie halt quasi wirklich dann so ihre Trumpfkarten ausspielen, ist einfach, dass sie ja, also auch in Life is Strange, einfach großartige Charaktere schreiben können. So, das hat man ja da auch schon gemerkt. Sehr vielschichtige Charaktere. Und ja, das sind auf jeden Fall die Glanzlichter in diesem Spiel, die unterschiedlichen Charaktere. Gerade auch, weil es auch wirklich Charaktere gibt, die man jetzt so vielleicht in so einer Art Videospielen vielleicht nicht finden würde. Es gibt zum Beispiel dann, es gibt halt ein schwules Pärchen, wo dann quasi so ein bisschen auf die gesellschaftliche auf dieses gesellschaftliche Stigma quasi angesprochen wird. Und es gibt zum Beispiel auch politisch motivierte Charaktere. Zum Beispiel, es gibt einen ehemaligen anarchistischen Aktivisten, der sozusagen jetzt zur Flasche gegriffen hat, weil er irgendwie seine Ideale verloren hat. Und das sind super, einfach super interessante Charaktere. Und eigentlich hätte man das Spiel quasi als Dialogsimulator, glaube ich, gestalten können. Und das wäre auch noch ziemlich großartig gewesen, sozusagen.
Es wäre wirklich großartiger gewesen, weil das ist die absolute Stärke des Spiels. Also vor allem in Verbindung mit diesem Vampire-Thema. Du hast ja diesen unstillbaren Hunger nach Blut. So. Und du kannst dieses Spiel jetzt, so habe ich zumindest auch verstanden, als ich dieses Spiel angefangen habe, dass es so ein bisschen diese Dexter, wie bei der TV-Serie Dexter, dieses Prinzip ist. Du kannst entweder ein Serienvampir-Killer werden und einfach alle töten, dann frisst du halt einfach alle auf. Oder du gehst halt her, weil du ja die Möglichkeit hast, herauszufinden, und du hast ja diesen Ärzte-Eid. Ja? Eigentlich willst du ja nicht unschuldige Menschen irgendwie töten. Du bist ja ein Arzt, du willst ja Leben retten, auch als Vampir. Und du triffst auch auf andere Vampire zum Beispiel, die dann eben auch unterschiedliche Moralsettings haben. Und das kennt man ja auch aus Serien oder aus Interview mit einem Vampire oder Dark Blood oder True Blood oder so. Ja, dass es eben auch diese Strömung gibt bei Vampiren, nicht Unschuldige zu töten. So, und das, in diesem Spiel ist das alles angelegt, dass du sagst, okay, diesen Kleinkriminellen, den könnte ich jetzt töten, der ist kleinkriminell. Aber dann merkst du halt vielleicht, hey, der hat irgendwie eine kranke Frau zu Hause oder so, ja. Oder du merkst, hey, dieser Arzt, den werde ich ja garantiert nicht töten, weil der rettet ja Menschen und dann findest du irgendwie raus, dass der bestechlich ist oder dass er Patienten irgendwie für Experimente missbraucht. Also ich sage jetzt so ein paar Sachen, die jetzt nicht spoilerig sind, weil sie eben in unterschiedlicher Konstellation hier auftauchen, aber nur so als Beispiel. Oder du wirst den einen, der irgendwie schmuggelt, willst du gerade töten und dann erfährst du, dass er eine Liebesbeziehung hat, ja. Ein schwarzer und eine weiße Frau, die eigentlich nicht zusammen sein dürfen, schon gar nicht in diesem Krankenhaus und so weiter. Und dann hinterfragst du immer, ja, das ist vielleicht, der ist vielleicht doch nicht so böse, ja, den will ich vielleicht doch nicht töten. Oder der so gut scheint, der ist vielleicht doch eher mein Ziel, ja, will ich den Pfarrer umbringen, weil er irgendwie religiöse Hetze verbreitet oder zerstöre ich dann damit die einzige Hoffnung und so weiter und so fort in diesem Viertel. Und das ist die Fragestellung, warum ich Bock auf dieses Spiel hatte. Und das Problem an der Sache ist, du kannst diese Entscheidungen nicht so richtig treffen, weil dieses Spiel sich selbst im Weg steht durch seine gamey, wie sagt man da, es möchte gern ein Videospiel sein. Mhm. Und wenn Don Knott sich konzentriert hätte auf dieses Dilemma, ich muss als Vampir Blut trinken und Blut essen und Menschen töten, aber wen davon töte ich? Wenn sie sich darauf beschränkt hätten, wäre das ein absolutes Überknallerspiel geworden, meiner Meinung nach. Aber irgendwie haben sie die Kurve nicht so richtig gekriegt, diese Notwendigkeit hinzubekommen in diesem Spiel, dass du tatsächlich irgendwann diese Entscheidung treffen musst. Also es entsteht überhaupt gar kein Druck. Ich habe Stunden damit verbracht, mit allen Leuten zu sprechen und musste nicht einmal irgendwie Blut trinken. Das war einfach nicht nötig, weil durch das Bluttrinken bekommst du zwar mehr Erfahrungspunkte und kannst damit deinen Charakter aufleveln, aber dadurch werden nur die Kämpfe einfacher. Wenn du aber einfach nur stundenlang durch das Viertel läufst, den Kämpfen irgendwie mehr oder weniger aus dem Weg gehst und dich einfach nur mit den Leuten unterhältst, dann entsteht diese Notwendigkeit in diesem Spiel gar nicht, dass du irgendwann diesen Druck verspürst, den ja eigentlich der Jonathan Reed verspüren sollte in diesem Spiel. Mhm. Das, verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Ja, da hätte man dann vielleicht irgendwie den RPG-Aspekt vielleicht noch ein bisschen weiterspinnen müssen, damit das dann irgendwie greift, weil so wie das halt jetzt ist, ist halt sozusagen, also Action-RPG-lastig. Das heißt, du hast natürlich dann, du hast halt irgendwie, Skill-Bäume sozusagen, die also sich aber rein auf den Kampf beziehen, sozusagen. Mhm. Und alles, was das Zwischenmenschliche angeht und was dann irgendwie solche Werte in anderen Rollenspielen, eben wie zum Beispiel auch Vampire the Masquerade Bloodlines, wo du dann irgendwie zum Beispiel als Ventru-Angehöriger besonders charismatisch bist und dann vielleicht irgendwie andere Dialogoptionen hast und so, das fällt da halt völlig raus. Also genau, und da ja, das stimmt. Also ich hab in meinem Durchlauf quasi eigentlich auch peinlichst genau darauf geachtet, eigentlich alle Charaktere am Leben zu lassen, sozusagen, weil auch eben diese Notwendigkeit, die Notwendigkeit nicht wirklich gegeben ist. Klar, die Kämpfe werden leichter, weil natürlich je näher du an der Stufe deiner Gegner bist, desto mehr Schaden richtest du an, etc., desto weniger Schaden richten sie bei dir an. Das heißt, es macht natürlich alles leichter, aber also wirkliche Probleme und wirklich so eine Wand, gegen die man läuft, hat man da eigentlich nicht. Sozusagen. Es wird halt nur schwerer. Es ist halt nur dann, vielleicht braucht man halt ein bisschen mehr Fertigkeiten am Controller, aber ist nicht, du kannst das Spiel trotzdem noch weiter. Es fühlt
sich so unausgeglichen an. Also das Problem ist, dass du kämpfen musst, also um in der Story voranzugehen, zu kommen, musst du bestimmte Kämpfe machen. Also allein schon, wenn du von einem Quartier ins nächste läufst, wirst du unweigerlich immer in Kämpfe reinlaufen. Da kommst du nicht umhin. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, die werden schwerer. Die kann man aber noch einigermaßen stemmen. Aber es gibt dann eben bestimmte Situationen in der Story, wo dann auch Bosse kommen, also Bossgegner, so klassische Gegner, die halt ein bisschen stärker sind, die stärkere Fähigkeiten haben. Und bei denen kommst du eigentlich, also nach mehreren Stunden kommst du, wenn du wirklich niemanden tötest, kommst du an denen fast nicht vorbei, wenn du nicht wirklich sehr geschickt am Gamepad bist, weil du einfach die Fähigkeiten nicht hast. Also durch das Level-System des Charakters, wenn du eben diese Erfahrungspunkte hast, du bekommst Questpunkte für Töten von Menschen, klar, indem du sie einfach aussaugst, und das sind wirklich viele Punkte dann, also 3.000, 4.000, 5.000 Punkte unter Umständen auch mal, die du dann irgendwie auf das Skillsystem verteilen kannst. Du kannst natürlich auch einfach durch normale Kämpfe bekommst du auch immer so 20, 30 Erfahrungspunkte, ja, die sammelt sich, summiert sich dann auch so ein bisschen, reicht für die ersten Skills, wo du irgendwie nur 300 Erfahrungspunkte brauchst, aber spätestens nach, wenn dann die Tausender-Stufen kommen, dann kannst du nicht mehr grinden in diesem Spiel, sonst müsstest du wirklich Stunden da drin verbringen und du bekommst natürlich ein bisschen Erfahrungspunkte durch Quests, also jeder der Charaktere erzählt dir dann in den Gesprächen irgendwie auch nochmal so kleine Nebenstories. Was weiß ich, der Barkeeper sagt, hey, da ich habe keinen Gin mehr hier, kannst du mal gucken gehen in dem Lager, ob meine Gin-Vorräte noch da sind. Da durch die Pest kann ich jetzt hier nicht irgendwie groß raus, mach du das doch für mich. Also du wirst dann irgendwann zum Botenjunge für die ganzen Leute. Was so ein bisschen die Immersion bricht, weil er ist ja eigentlich der Arzt in diesem Krankenhaus, ja? Und hat eigentlich gar keine Zeit dafür, aber du machst ständig Botengänge. Also das geht so weit runter, dass sogar einer, der so Plakate klebt, dir sagt, hey, klebt doch mal 5 Plakate auf, kein Witz. Ja. So, legt euch nicht mit Vampiren an. Ist eine lustige Szene, weil er ist der große Vampirjäger und kapiert nicht, dass du ein Vampir bist. Aber du machst wirklich einfach so klassische Fetch-Quests oder geh zu Punkt A, töte da jemanden und komm wieder zurück. Es ist alles so gamey in diesem Spiel und es ist so schade, weil das fühlt sich so falsch an, weil du dieses Problem, dass du die Erfahrungspunkte eigentlich nur brauchst für die Kämpfe und du willst eigentlich gar nicht kämpfen, du willst mit den Leuten reden und willst schwierige Entscheidungen treffen, aber du musst wiederum leveln, damit du diese frustigen Kämpfe überlebst, weil so richtig geil ist das Kampfsystem halt leider dann doch auch nicht geworden, sodass man sagen könnte, naja, wenigstens machen die Kämpfe Spaß gegen die Mobs. Die sind ja auch nicht besonders geil.
Ja, wobei, also ich fand die Kämpfe, also
die werden besser, je mehr man kann, oder?
Ja, die werden besser, je mehr man kann, das stimmt. Wobei man auch sagen muss, ich finde das Kampfsystem, man kommt da schon gut in so einen Flow rein, wenn man sich so ein bisschen, wenn man so ein paar Stunden im Spiel verbracht hat. Und es muss aber auch sagen, es gibt tatsächlich, also zumindest aus meiner Erfahrung, ich habe auch verschiedene Skillbäume quasi ausprobiert. Mhm. Es gibt ja quasi auch so ultimative Skills, da gibt es 3 von, die halt dann besonders viel Schaden anrichten oder besondere Fertigkeiten sozusagen, die extra viel Erfahrungspunkte kosten, wo man sich halt meistens nur eine von leisten kann, wenn man es halt sinnvoll skillen möchte, sag ich mal. Und da hat man auf jeden Fall dann einen Vorteil, wenn man sozusagen den richtigen Skill gewählt hat, weil da gibt's halt auch welche, wo man sich, naja, in Anführungsstrichen fair skillen kann, was dann die Kämpfe, also auch gerade auch die Bosskämpfe, deutlich schwieriger macht. Ich habe zum Beispiel im ersten großen Bosskampf, oder ich glaube, es war der zweite große Bosskampf, da habe ich mit dem einen Bild sozusagen, habe ich da wirklich, ich habe den Controller fast auseinandergerissen in der Mitte, weil es dann so frustrierend war. Und dann habe ich halt in einem anderen Durchlauf nochmal einen anderen Bild ausprobiert und dann war das eine Sache von 5 Minuten. Ja. Aber das kommunizierte das Spiel halt auch nicht. Das ist halt auch so das Ding. Es ist halt sehr viel so Trial and Error. Und also ich glaube, das Kampfsystem kann man eigentlich mit einem Wort beschreiben, ist halt solide. Es ist halt nichts Überragendes. Es ist auch nicht völlig furchtbar, aber es ist halt solide. Es wirkt halt ein bisschen draufgesetzt.
Ja, es ist nicht so innovativ wie bei Remember Me, wo man sich eigene Special Moves oder so baut. Also so experimentell ist es nicht. Du hast halt eine Waffe, mit der kannst du schlagen und blocken, wenn du eine Zweihandwaffe hast. Ansonsten hast du halt eine schnelle Angriffswaffe und eine Fernwaffe, also so Pistolen mit irgendwie 3-4 Schuss und hast dann halt so typische Vampir-Skills, wie irgendwie kurz ausweichen oder dich in so Fledermäuse quasi verwandeln und nach vorne preschen und dann quasi im Rücken des Gegners wieder auftauchen. Und hast dann auch so Schockmomente, dass du den Gegner dann beißen kannst und kannst halt diese Fähigkeiten auch mehr aufladen, dass halt Beißen dir auch wieder Blut zurückbringt, weil du eben die Ressource Energie hast, also die Ausdauer, deine Lebensenergie natürlich, aber auch Blut, um bestimmte Skills auszuführen. Und es macht schon echt Freude dann auch, wenn du dann so ein bisschen mächtiger wirst, so Standard-Mobs. Ich habe dann diese Ultimate, wo ich das Blut zum Kochen bringe einer Kreatur und dann fängt er halt an zu kochen und platzt und spratzelt überall das Blut rum und reißt halt die Leute neben sich irgendwie mit. Das macht dann schon Spaß, wenn man drin ist. Ich fand, die ersten 2-3 Stunden ist es ein bisschen frustig, dieses Kampfsystem, weil man eben sehr wenig kann, sehr wenig Ausdauer hat. Und das ist ein bisschen frustig bei den ersten größeren Gegnern. Vor allem, wenn man es halt pazifistisch spielen will. Und das funktioniert bei dem Spiel halt leider nicht. Ich habe halt gedacht, ich kann das so wie Deus Ex spielen, wirklich fast niemanden zu töten, außer ich treffe jemanden, bei dem ich durch die Gespräche rausfinde, dass er wirklich ein Arschloch ist. Ja? Mhm. Oder irgendwie, was weiß ich. Leute misshandelt oder sowas. Und so wollte ich dieses Spiel spielen und das Spiel ließ mich aber das Spiel nicht so spielen. Mhm. Ich musste dann irgendwann auch die Kleinkriminellen aussaugen, um halt genügend Erfahrungspunkte zu haben, damit das Kampfsystem irgendwie ein bisschen mehr Spaß macht. Mhm. Das Problem an der Sache finde ich nämlich auch, dass das Spiel sich nicht ganz traut, dir diese Entscheidung wirklich in die Hand zu geben. Also ich habe das bei der Präsentation auf der Gamescom so verstanden, dass du diese Entscheidungen auch spürst. Das heißt, du kannst zum Beispiel diesen einen Händler umbringen, dann gibt's halt in diesem Bereich keinen Händler mehr. Du hast dann zwar die Erfahrungspunkte, aber je mehr Leute du umbringst in einem Viertel, wie zum Beispiel den Händler, dann kannst du eben nicht nur selber keine Waren dort mehr kaufen, also keine Munition, kein Verbandskram und so weiter, sondern du reißt eben auch das Viertel mit in den Abgrund. Also es kann tatsächlich in diesem Spiel passieren, dass du so viele Leute tötest, dass das ganze Viertel überrannt wird von den Dämonen, von der Dunkelheit und so krank wird, dass eben die spanische Grippe dieses Viertel vereinnahmt. Und dann wird es für dich halt natürlich auch wieder schwerer, weil dann mehr Mobs rumlaufen, mehr Gegner. Mhm. Das verspricht das Spiel zwar, aber technisch ist es gar nicht möglich, weil du nicht einfach alle Gegner töten kannst. Also es ist nicht eine freie Entscheidung, welche NPCs du tötest, weil die haben alle so einen Widerstandswert, also einen Widerstandslevel. Und du kannst so viel grinden und so viel töten, wie du möchtest. Du wirst bestimmte Gegner am Anfang, die storyrelevant sind, nicht töten können. Und das finde ich total schade, dass das Spiel dir das nicht wirklich in die Hand gibt, da einfach auch gleich mal die Hauptperson des Viertels irgendwie umzubringen, wenn du da Bock drauf hast. Weil es geht einfach nicht. Du levelst diesen eigenen Level nur auf, indem du in der Hauptstory vorantreibst. Und das finde ich echt eine feige Entscheidung.
Ja, das stimmt. Da hätte man dem Spieler auf jeden Fall mehr zutrauen können. Auf jeden Fall. Was ich an dem Konzept aber natürlich auch interessant finde, ist, dass halt sozusagen, musst dann im kleinen Rahmen, musst du mit diesen Konsequenzen natürlich dann schon leben, weil, wie du ja gesagt hast, wenn du dann zum Beispiel irgendwie einen Händler aussaugst, dann ist der Händler halt weg. Und was dann aber auch zum Beispiel passiert, ist, dass wenn der Gesundheitsstand eines Viertels weit genug runtersinkt, dann beginnen halt auch zufällig NPCs zu verschwinden. Und das ist dann zum Beispiel, dass sich halt, das heißt, im schlimmsten Fall, möchtest du quasi diese Erfahrungspunkte von diesem NPC haben, weil du ihn eh aussaugen möchtest, aber er ist dann weg, die Erfahrungspunkte sind weg, die dazugehörige Quest ist vielleicht weg. Und das ist dann schon, finde ich, ein interessanter Punkt, wie das quasi gelöst wurde, dass halt einfach nicht nur mehr Monster dann auftauchen, sondern dass halt auch teilweise einfach NPCs dann komplett verschwinden, dass das dann sozusagen die Konsequenz ist. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man da definitiv mehr hätte rausholen können im Sinne von, wir geben euch jetzt hier die Werkzeuge in die Hand, um sozusagen von mir aus direkt sozusagen denjenigen, den Krankenhausvorsteher, der dich angestellt hat, den quasi direkt auszusaugen und dann mal gucken, was passiert, so nach dem Motto. Aber das macht das Spiel halt nicht, das stimmt.
Eben, wenn du gleich mal in der ersten Mission den Chefarzt irgendwie aussaugst, würde sich das Spiel ganz anders verändern. Aber so, wie gesagt, die haben alle eine Beziehung zueinander. Also von daher, ich glaube schon, dass es irgendwie, wenn sie sich darauf fokussiert hätten, wäre das durchaus machbar gewesen, ja, dass die Charaktere auch darauf reagieren. Aber es gibt halt so geskriptete Sätze, die dann passieren, wenn du halt gewisse Leute aussaugst. Das merkt man schon sehr deutlich, dass da noch ein bisschen das technische Know-how irgendwie nicht so weit geht, als dass da jetzt das ganze Viertel oder die Beziehung der Leute sich irgendwie untereinander verändern. So stark passiert es dann leider doch nicht. Vor allem ist es auch unglaubwürdig von Anfang an, du bist ein Vampir. Die ganze Stadt weiß inzwischen, dass es irgendwie sowas wie Vampire wohl gibt. Also die Gerüchte sind da. Es gibt eben diesen Orden, der Vampire jagt. Das sind deine Hauptgegner. Und das sind aber auch Menschen. Das heißt, das ist auch echt ein Riesenproblem. Die Leute, die NPCs, die erkennen nicht, dass du ein Vampir bist. Du kannst zu den Leuten hingehen in diesen, wie du es genannt hast, in diesen sicheren Gebieten, also das ist ein, zum Beispiel das Krankenhaus oder eben halt dann so ein etwas gesicherterer Stadtteil. Du kannst natürlich auch in Häuser rein, wenn die irgendwie zur Mission dazugehören. Dann stehen da Leute, mit denen kannst du einfach reden. Da weißt du, da greift dich keiner an. Mhm. Sobald du aber in die Stadt reingehst, laufen dort auch Menschen rum, nämlich diese Stadtwache von Piven, und die erkennen dich, die greifen dich immer sofort an. Und das sind aber auch Menschen, also dass dich Monster erkennen, das hätte ich total akzeptiert, dass die Dämonen auch in der Unterwelt, es gibt so eine Subform von Vampiren, die eben nicht so richtig Vampire sind, das sind dann eher so ein bisschen wie so, ja, weiß nicht, so Blut- und Fleischfressende Skulls nennen die sich, gell? Genau.
Genau.
Dass die dich angreifen, das kann ich total nachvollziehen und das würde auch in dieses Spiel, in dieses Mysterium da reinpassen, aber dass die Stadtwachen dich erkennen, obwohl du eben mit einem schicken Tweet-Anzug rumläufst und irgendwie der Chefarzt bist, auch noch ein bisschen Bekanntheit. Die Leute erkennen dich ja sogar vom Namen manchmal. Aber die Stadtwache weiß immer sofort, dass du ein Vampir bist und greifen dich an. Das ist so dermaßen unlogisch und hat mich bis zum Ende echt immer geärgert.
Ja, wobei, da muss man vielleicht, vielleicht muss man denen dann das zugestehen, dass diese Stadtwache ist sozusagen ja mehr oder weniger so eine Miliz, Einheit, darauf gedrillt sind, weil, also diese, das sozusagen, also dieser Konflikt zwischen dieser Stadtwache und was auch relativ schnell im Spiel schon klar wird, dass es quasi auch so eine Vampirgesellschaft gibt, sozusagen, ohne da jetzt quasi zu viel spoilern zu wollen, aber dass die quasi auch immer so mehr oder weniger im Clinch liegen und das soll zum Beispiel auch, dass auch dieser Chefarzt, der dich anstellt, der gehört auch wieder einer anderen Geheimorganisation an, die sozusagen so den neutralen Beobachter spielt zwischen diesen beiden Fraktionen. Und das finde ich persönlich, finde das okay, weil zum Beispiel, wenn du noch weit genug weg bist sozusagen von den Gegnern, dann sagen die nämlich erstmal so, ja, hier, es ist nicht so der richtige Ort für so einen feinen Gentleman hier so rumzulaufen, vielleicht dreh mal besser um, hier ist es gefährlich. Und erst wenn du denen zu nahe kommst sozusagen, dann erkennen die dich als Vampir. Das ist natürlich auch, vielleicht ist es ein bisschen zu offensichtlich, dass sich quasi wirklich jeder Einzelne erkennt. Weil du siehst quasi auch, also die haben auch unterschiedliche Ränge. Es gibt dann zum Beispiel auch so Novizen und es gibt zum Beispiel auch so ein skriptetes Event, wo einer sagt, ja, ich bin jetzt erst bei meiner ersten Patrouille und bin jetzt erst in der Woche dabei. Und dass der dann sozusagen erkennt, dass du ein Vampir bist, ist vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen. Aber was so die höheren Ränge angeht, da halte ich das schon für wahrscheinlich. Aber ja, also es ist so ein bisschen so.
So Elite-Einheiten, die dann auch mit einem Kreuz dich blenden und so weiter, ja, bei denen hätte ich das auch noch akzeptieren können, aber wirklich jede Wache greift dich an, das ist ja, halt einfach stimmt. So dieser Mob, der dich da dann rumläuft, das sind keine Menschen in diesem Spiel, das sind zwar Menschen, aber die zählen für dich als Spieler nicht als Menschen, da hast du auch keine Skrupel, du bringst wirklich, à la Uncharted oder so, ist halt diese ludonative Dissonanz, ja, er jammert die ganze Zeit, der Reed, ah, ich will nicht töten, und er bedauert diese Tatsache, dass er ein Vampir ist, und ah, alles so furchtbar, und er bringt aber halt Menschen am laufenden Band um,
ja.
Und es nimmt halt auch, es zieht dieser Entscheidung, wen dieser NPCs bringe ich denn jetzt um, weil ich essen muss, weil ich Erfahrungspunkte brauche, das zieht dem voll den Stachel, weil das ja andere sind ja auch Menschen.
Ja.
Er könnte sich ja wie am offenen Buffet könnte er sich ja bei diesen Stadtwachen bedienen, weil die bringt er eh um. Und du beißt sie ja sogar im Kampf.
Ja.
Das ist ja das Perfide daran. Also du kannst als Attacke sagen, ich beiß in den Hals und saugst deren Blut aus. Aber das zählt natürlich nicht genauso, als wenn du ein NPC, das wird dann irgendwie übertraumatisiert, dann beschwörst du die so mit diesem Glimmer. Ja, so du mind-controlst sie dann, bringst sie in ein dunkles Eck und saugst sie dann aus und dann hörst du noch ihre letzten Gedanken und so weiter. Das wird völlig übertraumatisiert, was für eine schwierige, harte Entscheidung du getroffen hast. Aber die Wachen haben doch auch Familie. Die haben doch auch ein Leben. Das sind doch auch Menschen. Ja. Und das ist so schade in diesem Spiel, dass es dann halt einfach so bricht, wie halt so oft Videospiele das machen. Und das, oh Mann, und Don't Not kann das doch, wie du schon gesagt hast. Wir sehen doch in diesem Spiel sogar, was für tolle Charaktere sie geschrieben haben.
Ja.
Und welche Vielschichtigkeit da drin steckt, dass du wirklich sagst, oh Mann, jetzt wollte ich den gerade umbringen. Nee, ich will den doch nicht umbringen. Ja, der hat es irgendwie nicht verdient. Und dann machen sie sich selber mit dem Arsch wieder so kaputt und reißen alles ein durch diese Wachen. Ich verstehe es einfach nicht, was da irgendwie passiert ist in der Entwicklung, zu sagen, hey, das ist eine gute Idee, wir machen hier noch Kämpfe mit rein.
Ja, ich kann mir höchstens vorstellen, dass es vielleicht irgendwie geartetes Zugeständnis an, keine Ahnung, an, in das Anführungsstrichen,
ist ein Videospiel,
so, ja, es ist ein Videospiel und es ist halt irgendwie, muss halt Markt bedient werden. Und ich meine, bei Life is Strange hattest du natürlich, klar, da hast du natürlich dann irgendwie die, das war natürlich eine ganz andere Ausgangslage, sag ich mal. Also da ist natürlich nicht gepasst, wenn du wieder so Kampfsequenzen drauf gebaut hättest sozusagen. Aber ich glaube, das ist auch was einfach viele Leute bei so einem Setting auch vermutlich auch ein Stück weit erwarten. Also ich meine, es ist düster, es ist schmutzig, es ist irgendwie Endzeitstimmung so ungefähr. Die Stadt ist gerade davor, vor die Hunde zu gehen und ja, da passt natürlich auch, dass man mit so einer chirurgischen Säge durch die Gegend läuft und irgendwie die Leuten in den Hals haut so ungefähr. Aber dem Spieler ist es wahrscheinlich tatsächlich besser. Also wäre dem Spiel besser gestanden, wenn es das, selbst wenn es zum Beispiel nur jetzt auf Bosskämpfe reduziert gewesen wäre.
Ja. Wäre völlig okay gewesen.
Ja. wenn dann quasi, wenn man halt einfach, klar, weil das dann auch wieder völlig legitim, dass man halt dann zum Beispiel sagt, in manchen Situationen muss man dann vielleicht auch irgendwie dann zur Pistole greifen oder zur zweihändigen Sense und irgendwie, ja.
Aber ja, und auch der Kampf gegen andere Vampire. Also ich meine, dafür funktioniert das Kampfsystem ja wirklich auch gut genug, dass du dann eben auch mal gegen so Skulls kämpfst und andere Vampire und die dann sich rumporten und so weiter. Oder die haben dann ja auch so größere Dämonen, die sie dann irgendwie als Helfer haben. Das ist ja, das passt auch komplett in diese Welt rein. Also ich habe ja gar nichts gegen dieses Kampfsystem. Nur diese, dass der Hauptschwerpunkt der Erfahrungspunkte, wen bringe ich um, genau verknüpft ist mit diesem Kampfsystem. Das macht einfach keinen Sinn. Also, wie du schon gesagt hast, oder wie ich auch vorhin gesagt habe, man kann ja gar nicht sich wirklich aufleveln, um dann ein besserer Vampir zu sein, um die Leute besser noch irgendwie überreden zu können, ja? Also, das hat ja auch Mass Effect und so schon hingekriegt, dass du halt gewisse Dialogoptionen nur bekommst, wenn du halt gewisse Sachen schon irgendwie gemacht hast oder gelevelt hast. Das wäre, in diesem Spiel hätte das ja komplett da reingepasst, weil du kannst bestimmte Dialogoptionen ja auch erst ansprechen, wenn du die Verweise gefunden hast. Also manchmal ist es so, dass du irgendwo in einer bestimmten Nebenmission findest du irgendeinen Brief oder du redest mit einem und erfährst dann eine neue Information. Ah, die hat eigentlich gar keine Lust mehr auf ihren Job oder so weiter, ja? Oder ah, dieser eine Arzt, der hat einen Fehler gemacht oder der hat irgendwie die falschen Medikamente verschrieben und dann kannst du daraus wieder Schlüsse ziehen. Ist jetzt nicht irgendwie dann Adventure-mäßig, aber erst wenn du das gesehen oder erfahren oder gefunden hast, dann kannst du es überhaupt erst ansprechen. Und das Interessante daran ist ja wirklich diese Mechanik, die Blutqualität. Also jeder NPC hat eine Blutqualität, so einen Grundwert, und der kann sich verbessern, je mehr du über diesen Charakter weißt. Und das finde ich voll cool. Ja, ja. Wenn du rausfindest, dieser Arzt ist mit der Krankenschwester zusammen oder das ist die Tochter von ihm und so weiter. Oder das ist gar nicht die Tochter, ja, oder die ist irgendwie und so weiter. Du findest eben Sachen raus, also positive wie negative Eigenschaften und kannst die auch versemmeln. Also da zum Beispiel, ich habe einen Typen getroffen, der war irgendwie, der hatte Angst vor, in das Krankenhaus zu gehen. Und dann kannst du auch die falsche Diagnose stellen und dann ist das Blut weniger wert. Du kannst ihn da zwar aussaugen, aber du hast die falsche Diagnose getroffen, er öffnet sich dir gegenüber nicht und dann hast du halt nur irgendwie 800 Erfahrungspunkte statt 1000, wenn du die richtige Option gewählt hättest. Und das sind so Anlagen in diesem Spiel, die alle in die richtige Richtung gehen, aber das Ergebnis ist nur, du kannst danach besser kämpfen. Und das ist so eine dermaßen verpasste Chance.
Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Weil ich ja das Spiel eigentlich sozusagen, also weil die Motivation dahinter ist ja meiner Meinung nach die völlig richtige, dass man einfach sozusagen die sich damit beschäftigt, die NPCs wirklich kennenzulernen, weil in so vielen Spielen, also selbst auch in so vielen Spielen, die jetzt vielleicht sich ähnlichen Spielmechaniken bedienen, wie jetzt Vampire, oder irgendwelche Spiele aus dem Action-Rollenspiel-Sektor. Es gibt so selten wirklich Spiele dieser Machart, wo ich persönlich wirklich Lust darauf habe, die Charaktere näher kennenzulernen, weil die einfach alle, wenn nicht eindimensional, höchstens zweidimensional sind und überhaupt nicht vielschichtig und irgendwie also das ist die richtige, ich finde, es ist quasi die richtige Methode, dass das Spiel dir sozusagen sagt, hier, pass auf, wenn du mehr über diesen Charakter kennenlernst, ist er für dich quasi wertvoller. Aber wie du schon gesagt hast, das, was daraus resultiert, hätte man auf jeden Fall was anderes noch draus machen können, sozusagen. Also, dass es nicht nur sich auf die Kämpfe halt bezieht, sondern auch auf irgendwelche anderen Aspekte vielleicht noch.
Es ist echt schade. Also, es ist wirklich einfach so eine komische Designentscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Vor allem schon nicht eben von diesem Studio, die dieses Feedback ja eigentlich auch im Grunde schon von Remember Me kennen. Also ich habe so das Gefühl, so ein Déjà-vu gehabt, dass ich auch gesagt habe, Remember Me hat so ein geiles Setting, ja, so dieses in der Zukunft ein bisschen so cyberpunkig und du kannst in die Erinnerungen dich reinhacken, um diese dann zu manipulieren. Das war auch so eine geile Gameplay-Mechanik und dann aber so, da gab es ja irgendwie nur drei Szenen oder so im Endeffekt im ganzen Spiel, drei oder vier, und dann hattest du dazwischen dieses Brawler-Gameplay, wo sich alle gefragt haben, warum habt ihr darauf den Schwerpunkt gesetzt und nicht auf diese Erinnerungsmechanik? Und dann war das ja so, okay, bei Life is Strange haben sie irgendwie die richtigen Schlüsse gezogen und ganz komisch, dass es bei Vampire jetzt wieder so ein bisschen zurück in diese Action-Kämpfe zurückgeht, wo man jetzt auch wieder so das Gefühl hat und vielerorts ja hört, das war irgendwie die falsche Gewichtung oder irgendwie passt das nicht so richtig zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man hätte sich mehr trauen können. Also Ich bin immer noch, also auch trotz der Unzulänglichkeiten, hatte ich auf jeden Fall, also ich hatte, glaube ich, keine Momente, wo ich jetzt das Spiel irgendwie weglegen wollte, aus Frust sozusagen. Und ich glaube, das ist auch, also was auch wahnsinnig für das Spiel spricht, ist halt eben nicht nur diese die NPC-Mechanik, sondern halt, das haben wir ja, glaube ich, auch ganz am Anfang schon mal angeschnitten, einfach das Setting. So. Ja. Und da, also ich persönlich kann da über vieles tatsächlich hinwegsehen, sozusagen, was einem vielleicht dann auch erst im Nachgang auffällt. Aber ja, also man hätte sich auf jeden Fall mehr trauen können, weil sie haben ja schon die Erfahrung gemacht, dass es halt auch funktioniert, also mit Life is Strange halt, dass es halt so auch funktionieren kann.
Man muss dieses Spiel ja trotzdem allen empfehlen, die irgendwie Bock haben auf Vampire-Setting. Weil, ja, also ich meine, A, gibt's da natürlich gar nicht so viel, leider, völlig unverständlicherweise, finde ich übrigens. Ja. Und das Setting, also die Charaktere, die Dialoge, also hallo David Cage, schau dir mal an, wie man Dialoge schreibt. wirklich, echt wahr. Also sie holen auch aus dieser Thematik viel raus, so diese Fragestellungen, ja, Vampirismus und so weiter und diese Mystik dahinter und dieses, kann ich trotzdem noch Menschlichkeit haben? Bin ich überhaupt noch ein Mensch? Also das alles, was David Cage mit Android ja nicht beantwortet, was Androiden denken, das schafft zumindest Don't Not hier in Vampire dir dieser Thematik irgendwie näher zu bringen und das wirklich gut einzufangen. Das London ist cool, die Atmosphäre ist cool und es greift eben auch ganz viele Themen so nebenher noch auf, die da so in dieser Zeitepoche rumliegen. Also eben, es ist nicht dieses klassische viktorianische London, sondern eben halt ein bisschen später, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und wie du schon angekündigt hast, es gibt zum Beispiel eine, die sich für Frauenwahlrecht einsetzt. Immer noch diese Thematik, Schwarze und Weiße können irgendwie nicht zusammen sein und so weiter. Aber eben auch so Themen wie, ich will eigentlich gar nicht diese Arbeit machen, oder eine Frau, die sagt, hey, ich kann gar nicht Arzt werden, obwohl ich eigentlich die gleiche Arbeit mache wie der Arzt hier neben mir, ja, der irgendwie als Doktor angesehen ist und ich bin immer nur die Krankenschwester und so weiter. Und da sind ganz, ganz viele tolle Themen drin und eben auch diese Probleme der Menschen sind nicht immer gleich diese riesigen Probleme, sondern die haben auch mal ganz normale Alltagssorgen, ja. Zwei Kumpels, die früher beste Freunde waren, die dann halt irgendwie über den Lauf der Jahre hat natürlich dann auch was mit ihren Beziehungen so zu tun und die Notwendigkeit und Armut und so weiter. Also sind auch solche Alltagssorgen der Menschen dabei und es geht nicht immer nur um irgendwie die großen Lebensfragen, sondern auch einfach so das Leben in London 1918. Das war halt echt nicht einfach. Ja. Das finde ich echt cool. Oder auch der Vampire, der dann einfach denkt, kann ich denn überhaupt noch jetzt in die Kirche, um zu beten, um meine Trauer zu verarbeiten? Ja, auch solche Themen kommen ja vor. Ganz cool.
Ja, definitiv. Also da ist auf jeden Fall, haben sie aus einem reichhaltigen Becken geschöpft, sag ich mal, was das angeht. Ja. Und also vielleicht hat man ja dann sozusagen, vielleicht kann man ja den positiven Aspekt dann daraus ziehen, dass man vielleicht dann Leute auch mal so ein bisschen zum drüber nachdenken und reflektieren anstößt, die dann vielleicht sich das Spiel eher zulegen, weil sie sich denken, geil Vampire, geil Schnetzeln, dass man dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen die dafür so ein bisschen sensibilisiert. Wäre ja auf jeden Fall ein wünschenswerter Effekt dann dazu.
Also durchaus spielenswert, wenn man eben die richtige, wenn man mit den richtigen Erwartungshaltungen, glaube ich, rangeht. Also wenn man einfach das weiß, okay, ich komme damit klar, dass ich irgendwie ein bisschen unnötig kämpfen muss, dass es nicht alles so richtig ludonarrativ zusammenpasst, sondern dass es dann ein Stilbruch einfach existiert in dieser Welt. Aber wenn man Wert auf Dialoge legt und da wirklich Bock hat auf eine sehr dichte, sehr stringent erzählte Geschichte, mit abseits eben dieser Kämpfe. Mhm. Es ist nicht perfekt, aber ich finde es trotzdem spielenswert. Also gerade wenn man irgendwas mit Vampiren anfangen kann, macht es schon sehr, sehr, sehr viel Spaß. Trotz der Sachen, die ich jetzt halt hier auch sehr deutlich kritisieren musste.
Ja, ich würde auch sagen, definitiv ist es, habe ich auch in meinem Test dazu quasi direkt das Fazit, der man eröffnet, es ist für mich das beste Vampirspiel seit Bloodlines. Das auch schon echt ein paar Jahre auf dem Buckel hat und das ist schon auch auf jeden Fall dann eine Empfehlung, wenn man sagt, bin definitiv der Meinung, dass es zwischen Bloodlines und Vampire jetzt kein besseres Vampirspiel gab.
Gab's überhaupt eins?
es gab schon so ein paar, glaube ich, also nicht so richtige High-Profile-Titel auf jeden Fall, aber es gab schon so ein paar. Also der Durst der Vampir-Fans wurde schon so ein bisschen gestillt, aber das ist wirklich, also wie du schon sagtest, wer mit der ganzen Vampir-Thematik was anfangen kann, wer mit dem Setting was anfangen kann, auf jeden Fall empfehlenswert, sollte man auf jeden Fall sich angucken.
Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir es ausführlich besprochen. Vampire Phone Don't Not ist ein Multiplattform-Titel. Gibt es für PC, Xbox und PlayStation. Ich habe es am PC gespielt und da würde ich auch dazu hinraten, wenn man die Möglichkeit hat. Ich habe über einige sehr, sehr lange Ladezeiten auf der Konsole gehört und auch so Textur-Pop-Ups und so weiter. Also es sieht auf den Konsolen, selbst auf der PS4, nicht unbedingt die beste Version, was ich so Feedback mitbekommen habe. Wo hast du es gespielt? Auch am PC, oder?
Ich habe es auf der PS4 und auf dem PC gespielt, also auf beiden Plattformen. Und deswegen muss ich auf jeden Fall zustimmen. Also PS4, aus Bequemlichkeit habe ich da die meiste Zeit mit verbracht mit der Version. Aber die PC-Version ist schon deutlich, deutlich besser. Spielt sich flüssiger, keine Framerate-Einbrüche. Und genau, also ist auf jeden Fall das angenehmere Spielerlebnis sozusagen.
Ich habe es da auch mit Gamepad gespielt, also kann man on the fly einfach wechseln, wie man will. Es geht schon auch mit Maus und Tastatur, aber so richtig geil ist es halt auch nicht. Also es ist schon eher so ein Gamepad-Spiel, halt weil man auf der Third-Person-Perspektive dazuschaut und halt so diese typischen Kampfsysteme, die sind halt einfach gut gemappt auf dem Gamepad. Mit Maus und Tastatur fand ich es ein bisschen friemelig.
Ja, genau.
Gut, das war's für heute. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Flo. Wo findet man denn mehr von dich? Auf Twitter vielleicht oder so?
Genau, bei Twitter findet ihr mich. Mehr von dich, du hast gesagt, ja. Wir überspielen das einfach mal ganz konsequent. Ihr findet mich bei Twitter unter Thunderbird.
Das sieht doch, klingt doch gut. Und wir haben jetzt Geisterstunde auch überschritten. Wir haben diesen Podcast natürlich passend mitten in der Nacht bei Vollmond aufgenommen. Und deswegen wollen wir jetzt auch die Geister hier nicht wecken. Wir sagen Dankeschön bis zum Frühstück am nächsten Morgen und habt Vorsicht vor Sonnenstrahlen.
Macht es gut.
Tschüss.
Ciao.